Eine dicht befahrene Straße im Frankfurter Westend. Dort, wo heute ein Bürogebäude steht, lebte ab 1940 die Witwe Luise Strauß. Sie war damals, wie viele aus ihrer jüdischstämmigen Familie, Mitglied im Frankfurter Cäcilienchor und organisierte in ihrer Wohnung auch Salons, erzählt Judith Wilke Primavesi, die heute im Cäcilienchor mitsingt.
Und dort empfing sie jüdische Musiker und Musikerinnen und zahlte ihnen auch Geld. Das war natürlich für diese Menschen, die nicht mehr arbeiten durften, sehr willkommen. Und sie machte auch Musikvorlesungen. Und da war eben der Franz Calvelli Adorno. Der war Jurist und auch ausgebildeter Violinist, übrigens der Cousin von Theodor W. Adorno. Und der war eben auch dabei und machte Vorlesungen, zum Beispiel auch über Schubert, und man gab Liederabende.
Am 1. September 1942 fand das rege Kulturleben ein jähes Ende. Luise Strauß, damals bereits 81 Jahre alt, wurde ins Ghetto Theresienstadt verschleppt und starb zwei Wochen später, erzählt Chorsängerin Christiane Grün.
Es wurde in der Todesfallanzeige Darmkatarrh angegeben. Aber wir haben in unserer Rechercheerfahrung diese Diagnose öfter gelesen. Ich glaube, das wurde automatisch einfach hingeschrieben.
Seit 2018 erforschen Christiane Grün und Judith Wilke Primavesi die Schicksale von Luise Strauß und ihrer Familie. Auch das ihrer Tochter Daisy Strauß, die als Profisängerin schließlich in Berlin Karriere machte.
Wir wissen, dass sie auch deportiert wurde von Berlin aus über den Bahnhof Grunewald. Das war
am 13.01.1942.
Genau. Anfang Januar, das muss unendlich kalt gewesen sein. Es waren sehr, sehr viele andere Menschen auch in diesem Zug. Sie wurde nach Riga transportiert. Wir wissen nicht, was eigentlich dann passiert ist mit ihr, ob sie wirklich in Riga ankam, ob sie in der Peripherie ankam. Es ist auch nicht bekannt, wann sie gestorben ist. Deswegen ist ihr Todesdatum auch behördlich festgesetzt worden auf den
31.01.42.
Um die Schicksale der Familie Strauß zu recherchieren, zapften die beiden Chorsängerinnen viele Recherchequellen an, auch im Hessischen Staatsarchiv.
Die größte Eröffnung waren wirklich diese Entschädigungsakten in Wiesbaden. Das war im Grunde, das finde ich, der Kern von allem. Am Anfang hatten wir wirklich nur zwei Namen und eine Aktennummer und sind dann eben dahin gefahren. Und da hat sich eigentlich die ganze Welt aufgetan.
Daisys Geschwister überlebten und auch ihr Neffe floh zunächst in die Niederlande, ging dann in die USA. Die Suche nach dem heute 95-jährigen Ernest Strauss und seiner Familie geriet irgendwann ins Stocken. Christiane Grün wählte daher auch ungewöhnliche Wege.
Macht man eigentlich nicht, aber ich habe die über Facebook gesucht und gefunden und habe sie auch ein bisschen verfolgt. Und dann habe ich sie aber angeschrieben und habe ihnen natürlich ganz sachlich und genau erzählt, was wir machen und ob sie mich nicht mal kontaktieren können.
Kurz darauf kam die Rückmeldung von Ernest Strauss' jüngster Tochter Cynthia. Aufatmen.
Da waren wir nämlich zusammen.
Das war Zufall, ja, dass wir dann gemeinsam auch waren an dem Abend, und dann kam diese Nachricht.
Wir haben Sekt aufgemacht und du hast ein Foto von mir gemacht.
Ja, das gibt's noch.
Inzwischen ist eine Freundschaft mit Cynthia Strauß entstanden und sie wird nun auch nach Frankfurt reisen, wenn die Stolpersteine für ihre Vorfahren verlegt werden.
Die mussten sich da erstmal dran gewöhnen und auch vielleicht dieses Gefühl kriegen, wir wollten eigentlich mit dieser deutschen Vergangenheit nichts mehr zu tun haben, aber jetzt sind diese Frauen hier aufgetaucht mit diesem Chor und da war ja unsere Familie drin und denen vertrauen wir jetzt. Und das ist für uns natürlich auch ein schönes Gefühl.
Schätzungsweise bis zu 70 Sängerinnen und Sänger des Frankfurter Cäcilienchores waren damals jüdischstämmig. Es gibt also auch weiterhin viel zu tun für Christiane Grün, Judith Wilke Primavesi und die übrigen Forschenden des Chores. Ein hochengagiertes, tief berührendes Projekt, das auch anderswo Schule machen sollte.